Nun lädt uns heute Morgen Jesus der Herr ein. Und er spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig unbeladen seid. Ich will euch erquicken. Ich darf Sie grüßen heute Morgen und wir wollen miteinander dieses Lied singen von der Ruhe des Sonntags und vom Hören auf das Wort Halleluja, schöner Morgen, 431, die ersten drei Verse, 431, Verse 1 bis 3. Wollen mit ihm reden im Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Ruhe dieses Tages. Wir kommen aus einer gedrängt vollen Woche, angefüllt mit so vielem, was uns bestimmt und uns unruhig macht. Herr, du willst jetzt mit uns reden und willst alles in unserem Leben ordnen, was durcheinander ist. Du willst uns die Linie zeigen, an der wir allein entlang gehen können. Und wir danken dir, dass du dich jetzt mit uns abgibst. Herr, öffne unsere Ohren und richte unser Aufmerken ganz allein auf deine Stimme, dass nichts Falsches dazwischen gemengt ist, und dass wir von dir her ganz neu ausgerichtet werden auf das, was du von uns haben willst. Wir kommen zu dir als Mühselige, als Beladene. Wir kommen zu dir mit unserer großen Schuld, die zum Himmel schreit, weil du sie uns jetzt wegnehmen kannst. Und weil du ganze Vergebung schenkst. Wir danken dir dafür, dass bei dir alles neu wird. Und so segne jetzt diesen Gottesdienst an uns allen. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Jesaja hat diese große Vision auf Jesus, den Gekreuzigten, gehabt und schreibt das nieder in Jesaja 53. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Eins dieser fröhlichen Lieder unseres Gesangbuches ist das Lied »In dir ist Freude« und es setzt diese Freude des Glaubens hinein in die leidvollen Erfahrungen des eigenen Lebens. Deshalb heißt dort weiter »In dir ist Freude« in allem Leide. Wir wollen dieses Lied 288 singen, beide Verse. Unser Predigtext steht Johannes 1, Vers 29. Des anderen Tages sieht Johannes Jesus kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Herr, mach uns dein Wesen, deine Gabe jetzt ganz groß. Amen. Liebe Gemeinde, Es gibt bei uns eine wichtige Behörde, das ist der Denkmalschutz, in einer Zeit, in der bei vielen einfach nur noch das Geschäftsinteresse überwiegt. Hauptsache, wie kann man alles in kurzer Zeit zu Geld machen, ist es wichtig, dass große Werte der Vergangenheit geschützt werden. Ganz gleich, um was es sich jetzt handelt, ob das eine kostbare Giebelhausfassade in einem Fachwerkgebäude des Mittelalters ist, das irgendeiner abreißen will, um dafür einen Betonbau hinzustellen, wo man sagt, erhalte doch das Alte. Natürlich passt nicht in unser Jahrhundert, aber es ist doch wichtig, dass so kostbare Dinge aus der Vergangenheit auch noch unseren Nachkommen übermittelt werden können. Oder ob es sich um ein Stück Landschaft handelt, wo irgendeiner eine stinkende Fabrik hinbauen will, wo man sagt, lass doch noch dieses schöne Fleckchen Erde. Natürlich, es liegt brach, aber es ist doch auch noch etwas. Es passt nicht in unser Jahrhundert, sagt man, aber es muss erhalten bleiben. Es gibt genau denselben rührenden und eifrigen Einsatz, wenn es um die Verteidigung des Christentums geht. Dass es Leute gibt, die sagen, nun sicher, das Christentum passt nicht so ganz in unser 20. Jahrhundert. Es hat sich ja viel zu viel verändert. Wir leben ja in einer Zeit, die ganz andere Fragen aufwirft, so sagt man. Aber wir wollen doch schließlich noch dieses Christentum wenigstens in seinen äußeren Umrissen erhalten. Das ist doch vielen Menschen heute wichtig, das zu archivieren, wie in einem Museum. Die Gestalt wenigstens der Nachwelt noch zu überliefern. Manche Eltern sagen mir das recht freimütig, wenn sie ihre Kinder zum Konfirmandenunterricht anmelden und dann sagen sie, nun ja, was Schlechtes lernen sie ja schließlich auch nicht und warum sollen wir es dann nicht machen? Dann sollen sie es eben mitmachen. Und schließlich, vielleicht nehmen sie auch noch was Gutes dabei mit und uns ging es ja früher auch nicht besser, wir haben es ja auch machen müssen, dann also mit. Ich bin so froh, dass uns Johannes etwas anderes zeigt und sagt, es geht nicht darum, dass wir etwas Äußeres am Christentum bewahren. Dafür hat er nicht gekämpft. Dafür hat er nicht gesprochen. Ihm geht es um eine Sache. Und diese eine Sache, die bietet er uns Menschen heute an. Das ist der Grund eines Glaubens, nichts anderes. Nicht um der Menschen willen neben dir, nicht um der Tradition willen, nicht um der kirchlichen Organisation willen, sondern allein um dieses einen Willen, auf den er mit seinem Finger jetzt hinzeigt. Und es ist für uns die Frage, ob wir diesen Johannes verstehen mit seiner Botschaft heute, die er uns sagen will. Ich habe diese Predigtreihe gewählt, das Einzigartige an Jesus, weil uns dieser Johannes, der das Evangelium geschrieben hat als Apostel, das zeigen will, was er hier zum ersten Mal an diesem Johannes dem Täufer gesehen hat, wie der dort die Hand ausstreckt und auf einen schlichten Menschen hinweist und sagt, lasst euch nicht abstoßen und lasst euch da das nicht jetzt in eurem Bild verwirren, dass ihr an dieser Gestalt nichts Großes seht, nichts, was in der Welt bedeutend wäre, das, was Schlagzeilen macht, sondern behaltet diese Niedrigkeit, dieses Menschen, der da kommt, dieser Galiläer, aber dieser eine trägt ein Geheimnis mit sich. Und dieses Geheimnis hat unser Leben gebunden. Das haben nachher die Apostel bezeugt. Um dieses einen Willen lohnt sich sein ganzes Leben an ihn hinzuhängen. Das ist der Grund, dass wir heute Christen sind. Es gibt keinen anderen Grund, und es darf keinen anderen geben. Und wenn der eine Grund hinfällt, dass ich das Geheimnis dieses Jesus entdeckt habe, wenn dieser Grund hinfällt und ich ihn nicht mehr entdecke, dann gibt es auch keinen Grund mehr, Christ zu sein in dieser Welt. Es hängt allein daran, dass wir ihn erkennen. Und der Johannes verwendet so viel Mühe in seinem Evangelium darauf, uns immer wieder zu zeigen, was es mit diesem Jesus Besonderes hat, was einzigartig an ihm ist. Und er zeigt es dann von den verschiedenen Seiten immer her, dass er sagt, alles, was die Menschen an großen Hoffnungen in der Welt getragen haben, was die Sehnsüchte waren, Was diese Welt nur lösen kann, das liegt alles, alles, alles hier in ihm. Suche bei ihm, suche Klarheit über ihn, anders findest du nichts. So wie er hier ausruft, der ist, das ist es, darin liegt's, hier ist er. Und dann streckt er seine Hand aus und weist auf Jesus von Nazareth hin, der ist kein anderer, nichts anderes, er allein. Muss Ihnen das begründen und ich versuche es meiner Gewohnheit treu, indem ich das in drei Stücke zerlege. Ich weiß nicht, ich leide oft in der Vorbereitung vor einer Predigt, aber habe lang gelitten an dieser Predigt, weil ich nicht weiß, ob ich Ihnen das größte Geheimnis des Evangeliums klar machen kann und Gottes Geist soll es tun. Das erste, er trägt das Elend der Welt. Wenn der Johannes hier auf diesen Nazarener hinweisen sagt, schau doch her, da ist es, in ihm liegt es darin. Warum sehen denn so viele Menschen Jesus nicht? Warum sehen so viele Menschen heute nur Christentum? Warum sehen sie nur Tradition? Warum sehen sie nur Christen und Christus nicht? Weil Johannes darauf zeigt und sagt, ihr müsst auf ihn sehen, wie er das Elend der Welt trägt, das ist seine Eigenart, dass er ein Lastträger ist. Er ist keiner, der oben steht an der Spitze des Menschengeschlechts. Er ist keiner dieser großen Redner, der die großen Sprüche macht, der die Ideologien erzählt, sondern er ist einer, der die Last der Welt trägt. Und deshalb verstehen viele Menschen Jesus schon nicht. Ich muss sagen, dass mich das oft am Evangelium abgestoßen hat, dass Jesus immer vom Elend der Welt spricht. Ich bin ein Mensch, der sich gern freut an der Schönheit der Welt, an ihren Farben, am Genießen. Was ist das, was wir in dieser Welt Freude erleben? Schauen Sie doch hinaus in die Welt mit ihrer wunderbaren Schönheit. Sehen Sie doch die Menschen. Sehen Sie doch, was Menschen Geist fertigbringt, was Kunst und Wissenschaft fertigbringen in der Welt. Und dann redet das Evangelium von Jesus, der die Lasten der Welt trägt. Ach, rede doch nicht immer davon. Wir wollen das immer wieder wegschieben und sagen, das geht mich doch gar nichts an. Wir wollen nicht immer dieses Predigtthema haben. Und dann auf einmal kommt in unserem Leben der Augenblick, wo uns diese herrliche Welt mit ihrer ganzen Schönheit gar nichts mehr wert ist. Und wir gehen hier durch die Häuser und machen Besuche und reden mit Menschen und sie erleben das in ihrem Freundeskreis, dass plötzlich zu ihnen Menschen sagen, ich will keinen Tag mehr weiterleben. Und wir sagen, schau doch die Welt an, das Alpenpanorama und die Blätter und die Blumen und die Menschen. Und dann sagt jemand aus der Bitterkeit seines Lebens, es bedeutet mir nichts mehr. Warum bewegen wir uns eigentlich immer in diesen zwei Extremen? Wir verlieren uns an diese Welt in der großen Freude oder wir zerbrechen an dieser Welt. Gehen Sie doch jetzt einmal hinein in die Krankenstuben, wo Menschen liegen und wo Sie zum ersten Mal damit konfrontiert werden, das, was wir alle das ganze Leben nie wahrhaben wollen, dass es letztlich vor dem Tod kein Heilmittel mehr gibt. Und wie dann alles zusammenbricht, was uns bisher in dieser Welt groß war. Und wie deutlich wird, ich habe gar nichts mehr, was ich bringen kann. Und ich kann mich nicht darüber hinweg betrügen, ich kann mich nicht darüber hinweg lügen, über das, was jetzt in meinem Leben kommt. Und dann kommt diese grenzenlose Verzweiflung. Und dann steht wieder der Bote des Evangeliums da und sagt einem Menschen, du, jetzt ist Jesus da, der das Elend der Welt trägt und die Last der Welt. Und dann erntet er in dieser Welt Hohngelächter. Und dann sagen die Menschen, haha, dein Jesus, das sind die Verhungernden, schau sie doch an, das sind die Erdbebenkatastrophen, das sind die Menschen, die im Tod kaputt gehen. Und wir sagen, habt ihr es denn nie gehört? Davon redet doch das Evangelium, von einer Welt, die krank ist in allen ihren Folgen und dass hinter dieser ganzen Schönheit der Welt der Todeshauch liegt. Nicht, dass wir die Freudverderber sind, sondern dass Jesus uns von Anfang an uns etwas zeigt in dieser Welt, was nur er zeigen kann. Und Johannes sagt, Das ist das Einzigartige. Schau doch auf ihn hin, wie er diese Welt in ihrer großen Leidenslast ernst nimmt. Wenn Jesus von der Welt sprach und die Welt sah, dann jammerte es ihn. Und er sah die Menschen in ihrer grenzenlosen Enttäuschung. Und wenn Jesus irgendwo in dieser Welt zu finden war, dann ging er vorbei an den lärmenden Häusern. Nicht, dass er dort nicht auch einkehren würde. Er ging zu Zeiten auch zu fröhlichen Festen. Er war auch bei der Hochzeit zu Kana, was wir nächsten Sonntag haben werden. Aber ihn hat es doch hinausgezogen, dort, wo Menschen nichts mehr hatten, wofür sie leben konnten, wo ihnen alles überdrüssig war, wo sie am Leben verzagten. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenes Herzen sind. Bei denen ist er besonders nahe, da ganz bestimmt, ganz nah daran. Was ist denn das, was Jesus dort trägt, dieses Elend der Welt, das er tragen will? Warum zieht es denn ihn hierhin? Da steht hier ein Wort, das ich bisher nicht erwähnt habe. Dieses Wort, das ich mit Elend umschrieben habe, das Wort Sünde, steht nicht da Sünden, steht kein Plural da, steht eine Einzahl da. Jesus ist der, der die Sünde der Welt trägt. Lassen Sie mich ein anderes Wort einmal hinsetzen. Der die Disharmonie der Welt trägt, die Zerrissenheit der Welt. Eine Welt, die keine Ruhe und keinen Frieden mehr findet. Eine Welt, die strebend sich bemüht, auf allen Gebieten Frieden und Heil zu schaffen und die keines mehr findet, weil diese Welt unter der einen Last liegt, dass sie den lebendigen Gott weggestoßen hat. Es sind viele Menschen, die sich dem Elend der Welt widmen und die das Elend der Welt an der Wurzel bekämpfen wollen. Und wir erleben es gerade, wie heute große Ideologien, voran der Marxismus und der Leninismus, sagen mit einem Spott: Ihr Christen, ihr könnt zum Elend der Welt nichts sagen. Wir sind die, die das Elend der Welt wegnehmen. Wir machen es uns nicht leicht. Wir sagen nur, nicht weil wir die Miesmacher sind, sondern weil wir etwas von der Macht der Sünde wissen, sagen: In allem idealistischen Aufbruch steht am Ende das, dass ein Mensch nicht zum Frieden findet und dass eine Welt sich nur wieder neu hineinstürzt in Krieg und in Unterdrückung und Unterjochung, weil Gott seinen Frieden von dieser Welt weggenommen hat. Und weil eine Welt unter dieser Zerrissenheit leben muss und unter dem Fluch Gottes steht. Und da geht Jesus in diese Welt hinein und will diese Welt haben. Diese Welt mit ihrem Leiden und mit ihrer Gottlosigkeit. Und wo ich an der Welt zerbreche und wo ich keine Hoffnung mehr habe und wo ich leide, da darf ich wissen: Mich meint dieser Jesus, das ist das Ziel. Wenn Sie fragen, wie kann ich Jesus erkennen, seine Göttlichkeit, worin erschließt er mir mein Geheimnis, dann schauen Sie immer dorthin, wo Johannes hinweist: Der ist, der die Sünde der Welt meint, der dorthin zielt. Das war mein erster Punkt, der die Sünde der Welt trägt, der sie an sich zieht, der sie meint. Das ist seine Zielrichtung. Das zweite ist: Er hat das Elend der Welt ertragen. Das erste war, er trägt sie. Nun, er erträgt sie. Ich habe mich schon oft am Evangelium geschämt. Wenn ich vor einem Menschen stehe, der in großer körperlicher Schwachheit lebt, und dann denke ich: Wie arm stehst du jetzt da? Du hast nichts in der Hand. Wenn du wenigstens eine Flasche Bio-Vital mitbringen würdest, es wäre was für den Körper, was Sichtbares, was den aufrichten würde. Und du kannst jetzt nur das Wort sagen von Jesus. Das sieht doch aus, als ob das eine Vertröstung wäre. Und so viele reden auch immer darüber, als ob wir Christen gegen die materielle Hilfe wären. Wo denn? Wer will denn nicht mit seinem Leben überall helfen, wo er Not sieht? Das wird doch unsere Aufgabe sein, dass wir angesichts des Elendes der Welt helfen, was wir nur helfen können. Und das macht mir große Beschwer, das trotz aller Diakonie und einer Diakonisse, die sie in unserer Gemeinde ungeheuer einsetzt, wir doch Entscheidende schuldig bleiben bei denen, die in Krankheit gekommen sind, bei Einsamen und Alten und Bedrückten in unserer Nähe. Das sehen wir doch, das ist doch unsere Aufgabe, dass wir ganz materiell mit unseren Händen hier da sind und helfen. Und doch spüren wir, dass letztlich die Not der Welt so nicht gelöst werden kann. Auch alles äußere Elend über dieser Welt liegt der Tod und keiner kriegt ihn weg. Über dieser Welt liegt die Krankheit. Trotz aller medizinischen Forschung, es gelingt nicht, die Krankheitsmächte zurückzudrücken. Über dieser Welt liegt das Böse, das Menschen gegeneinander aufhetzt und Streit stiftet. Wir kriegen das Elend aus dieser Welt nicht weg, es liegt da. Und noch viel schlimmer liegt es da, dass ich in dieser Welt mein Heil suche an einer Welt, die mich nicht befriedigen kann. Ich habe in mir eine Gier nach Leben. Ich will glücklich werden, ich will zufrieden werden. Und dann hänge ich mich an diese Welt hin. Mein Leben, mein irdisches Leben, jetzt bin ich 37 Jahre alt, ich muss es doch mit vollen Zügen genießen, was mein Leib als Recht braucht, was ich genießen muss. Und am Ende zerrinnt mir alles unter den Händen. Warum denn, fragen Menschen, warum zerbricht mir denn das? Weil Gott markiert, dass du an seiner Schöpfung ohne ihn nicht glücklich wirst. Nicht, dass Gott erfreut Verderber ist, sondern diese Welt ohne Gott hat nur Tod und Enttäuschung in sich. Und das hat Jesus nicht bloß an sich genommen, sondern das hat er ertragen. Sein ganzes Leben in dieser Welt war, dass er uns das einmal durchgestanden hat. Er hat Freunde um sich gesammelt, um dann zu erleben, wie einer dieser Freunde ihn ans Messer liefert und ein Stich durch sein Herz geht. Das ist Freundschaft. Er hat es tiefer durchlitten, als ich es durchlitten habe. Er hat irdisches Leben auf sich genommen. Er hat die Versuchungen gespürt. Nimm doch das Leben, verschaff dir das Leben ohne Gott. Du kannst doch sprechen, dass aus diesen Steinen Brot wird, dass du wenigstens die irdischen Nöte für kurze Zeit beseitigen kannst. Und Jesus hat widerstanden und hat dieses Leben getragen bis zur letzten bitteren Neige. So wie wir es gar nicht wahrhaben wollen, dass das mein Leben ist. Nämlich ein Leben unter der Sünde, getrennt von Gott, allein für mich. Und dort in der Todesnot hat er noch einmal gerufen, Vater, kann das nicht an mir vorübergehen, weil er spürt, Gott will Sünde richten, Sünde markieren, Sünde verurteilen, Sünde darstellen, dieses Leben ohne Gott deutlich brandmarken als ein Leben, das nur zum Tode führt. Und da kriecht Jesus am Kreuz unter diese ganze Last eines irdischen Lebens und trägt diesen Fluch in seinem Sterben. Jesus hat es ertragen, wenn Jesaja schon in dieser großen Vision dieses Bild des Lammes sieht, dann möchte man sagen, keiner von uns hätte Gott verglichen in dem Bild eines Lammes. Es gibt andere Tiervergleiche, als dass wir Gott in dieses schwache und arme Tier hineinzeichnen möchten. Das erlaubt uns das Evangelium, dieses Wort Lamm, das uns ganz fremd ist, weil es uns ungewohnt ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes darin sehen, dass er die Leiden dieser Welt trägt. Und nun ist das so wichtig, das hat mir so Not gemacht, wie ich Ihnen das übersetzen kann, dass Jesus doch Ihr Leben kennt mit seiner ganzen Not, mit seiner ganzen Enttäuschung, mit dem, was das Leben Wunden Ihnen geschlagen hat. Und das waren ja nicht nur Zufälle, das waren ja nicht nur Enttäuschungen, wo Menschen Ihnen mitgespielt haben, sondern das war ja Ihr eigenes Wählen eines Lebens ohne Gott. Wie trotzig sind wir hingestanden und haben Gott von uns weggeschoben. Wir brauchten ihn nicht und sind in dieses Leben gekommen, das uns dorthin geführt hat, wo wir keinen Schritt mehr weiter sahen. Er hat deine Sünde getragen. Er lädt deine Sünde auf sich. Dieses ganze leere Leben hat er getragen. Nun kommt das Letzte. Er trägt das Elend der Welt weg. Er trägt es Er trägt es und er trägt es weg. Ich habe ja als Thema der Predigt formuliert, das enträtselte Elend der Welt. Wir haben gedacht, wie gelingt es uns, dass wir nicht wie die vielen Zweifler hängen bleiben an den Schmerzen, die das Leben uns geschlagen hat, dass wir schreien, warum, warum? Warum der Tod in meiner Familie? Warum muss ich dieses tragen, dass ich als Körperbehinderter durchs Leben gehe? Warum ist mir das in meinem Berufsleben versagt geblieben? Warum muss ich mit diesen Menschen leben? Nein, Jesus geht viel gesamter und konzentrierter die ganze Welt an. Und da zeigt er mir die Welt in ihrer ganzen Unruhe und Friedelosigkeit. Und Johannes sagt, der hat's getragen, ertragen und er trägt das weg. Ich wundere mich, mit welch einer Kühnheit Jesus Menschen das irdische Heil plötzlich versagt hat. Jesus hat große Wunder tun können, hat 5000 Menschen gespeist und dann kamen die Leute und sagten, Jesus macht das doch überall, es gibt doch so viele Hungernde. Und plötzlich zieht sich Jesus zurück. Warum will er das nicht? Er kann es. Das Thema der nächsten Predigt heißt, bei ihm ist kein Ding unmöglich. Er will eine Not der Welt in ihrer tiefsten Stelle heilen. Nicht das ist dein Glück, dass dir alle deine Sorgen weggenommen sind. Oh, das ersehnen wir uns und das ist Betrug. Wie wird das sein, wenn ich einmal nicht mehr krank bin? Oh, das ist Betrug, nicht, dass es Jesus dir nicht gönnen würde. In der Ewigkeit wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Aber dass er weiß, dort kannst du nicht glücklich werden, wenn nicht das Erste geheilt ist in deinem Leben. Unter der Krankheit drunter, unter den Enttäuschungen mit Menschen, unter der wirtschaftlichen Not, musst du eins wissen. Da musst du eine Gewissheit haben. Ob du mit Gott versöhnt bist, ob du sein Kind bist. Und das sagt mir dieses Lamm Gottes, das meine Sünde wegträgt, auf dass ich Frieden habe, dass das Alte getragen ist. Es stehen im Evangelium so große Zeugnisse drin, wie da Menschen plötzlich in großer äußerer Not sprechen. Gott ist für mich, was kann jetzt noch gegen mich sein? Er hat seinen eingeborenen Sohn für mich dahingegeben. Wie sollte er mir nun in Jesus nicht alles schenken? Das war ein Apostel Paulus, der seine Sünde auf Jesus hingeladen hat. Und der gewusst hat, ich darf jetzt seine Hand fassen und mich mit meinem Leben ganz fest an ihn binden. Wir gingen davon aus, dass Johannes der Täufer dort bei diesem Hinweis sagt, er ist kein anderer, er ist, suchst du, dann musst du da suchen. Da, wo er die Sünde der Welt wegträgt, wo das Elend der Welt, das Leiden, die Vergänglichkeit und die ganze Not in ihrer tiefsten Stelle aufnimmt, dort musst du suchen, dort musst du hingehen, dort findest du ihn. Denk an einen Mann, der schon im Alten Testament etwas von dem Geheimnis der Glaubensgewissheit geahnt hat. Ein Hiob, dem alle seine Kinder durch Katastrophen weggerissen werden, der all seinen Besitz verliert. Und nicht nur das, sondern dessen körperliches und äußeres Leben von einer schweren Krankheit gezeichnet wird, sodass ihn seine Hausgenossen ausstoßen und ihn zur unerträglichen Person erklären. Und nun sitzt er da und dann kommen die Menschen und wollen ihm Trost zusprechen. Sie versuchen, ihm Worte zu sagen, gute Worte. Machen wir es manchmal nicht ein bisschen oberflächlich, wenn wir den Leuten sagen, Kopf hoch, es wird schon wieder werden und so, vielleicht wirst du doch wieder gesund und bald springst du wieder. Ist das alles, was Christen anderen sagen können, die in der Welt leiden? Hiob hat geschrien, ihr seid mir leidige Tröster. Ihr fallt mir auf die Nerven mit eurem Reden. Aber dann ruft er aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Das ist der einzige Trost im Leben und im Sterben. Und den will Jesus ihnen heute geben. Dass sie durch all den Schutt und durch das Elend ihres Lebens heute sich eine Gasse bahnen dürfen, wo sie zu ihm kommen. Wie wir nach Arosa hinaufgefahren sind zu unserer Sommerfreizeit, da ist in der Nacht vorher durch ein schweres Gewitterregen, das ist auch ein Eisenbahnunglück in der Nähe bedingte, die Straße völlig zugeschüttet gewesen. Und da musste man warten, bis diese Baumaschinen den Weg wieder freigeräumt haben. Das kommt im Gebirge oft vor, dass die Steinlawinen von den großen Bergen heruntergehen. Das ist gar nichts Besonderes. Das gehört mit zu den Bergen. Und es gehört zum Wesen dieser zergehenden Welt, dass all unsere große Freude an der Schönheit dieser Welt immer wieder zerbrochen wird von diesen Steinlawinen, die heruntergehen, von der Todesmacht, von den Enttäuschungen. Aber das eine ist wichtig, dass die Straße immer wieder freigeräumt wird, wo sie Jesus, ihren Herrn und ihren Erlöser vor sich sehen, wie dieser Hiob, dass sie sagen, ich habe ihn erkannt, er hat mein Leben getragen. Und er hat meine Sünde gekannt, wie ich mich auch an dieses vergängliche Leben hingehängt habe und ihm nicht getraut habe. Und ich darf das jetzt von ihm annehmen und danken, dass er mich lieb hat. In vielen Liedern ist das groß ausgesprochen. Ich möchte Sie zum Schluss nur an das eine Lied erinnern, dass das am kühnsten aussagt. Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, denken Sie, und wenn jetzt mein Herz auch zerbricht, wenn mein Leib und mein Leben draufgeht, bist du doch meine Zuversicht. Dich will ich haben, dich will ich fassen. Amen. Wir singen vom Lied, warum sollte ich mich denn grämen? Auch ein Lied dieser großen Gewissheit habe ich doch Christum noch, wer will mir denn nehmen? 297, die Verse 8 und dann die beiden letzten 11 und 12. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die dunklen Rätsel unseres Lebens auflöst und dass du alles dunkle Leid in dieser Welt allein auflösen kannst. Wir bringen dir die vielen Fragen, die uns umtreiben, das viele Ungelöste, das uns so oft beschwert, den Jammer, das Leid, das uns niederdrückt. Und wir danken dir, dass du alles getragen hast. Auch das, dass wir uns an diese vergängliche, tote Welt hingehängt haben. Mit unserer großen Unruhe und unserer Sehnsucht nach Leben, die doch von dir kommt, die deine Gabe ist und die uns zu dir hintreiben sollte. Herr, wir danken dir, dass du mitten in einer vergehenden Welt uns ewiges Leben, ewiges Heil, volle Erfüllung und ganzes Glück zugesprochen hast und dass wir das heute haben dürfen, mitten in dieser Welt, da wo du dich für uns hingibst und bei uns bist und uns niemand von dir trennen kann. Herr, wir wollen das auch anderen sagen, die durch große Anfechtungen gehen, die müde und verzagt sind. Herr, wir schämen uns oft an deinem schlichten Evangelium. Wir wollen mehr bringen und mehr machen als allein dein Wort, dass du nahe bei den Zerbrochenen bist und dass du dich herunterbeugst zu denen, die keine Hoffnung mehr haben und sie selig preist. Herr, gib doch uns den Mut, dass wir mit dir rechnen und anderen Menschen dein Heil verkünden und anderen Menschen die Hoffnung geben, die allein du bist. Du bist das Leben, das nicht betrügt und enttäuscht. Und so machst du uns auch zu Boten in dieser Welt. Herr, segne unseren Dienst. Auch die Zeichen, die wir tun, in ganz materieller Hinsicht, im ganz Äußeren. Zeichen bei Kranken und Niedergeschlagenen, bei Verzweifelten und Hungernden und Notleidenden. Gib, dass sie die Sprache deiner Zeichen verstehen und dich suchen. Herr, segne auch unseren Dienst als Gemeinde und alles, was wir tun, dass wir nicht anderen im Wege stehen, sondern Wegweiser sein dürfen für dich. Herr, wir bitten dich für deine ganze Christenheit in der ganzen Welt, für alle Mission, für alle Diakonie und für alle Verbundenheit untereinander. Stärke du deine leidende Gemeinde und mache ihnen deinen Sieg groß. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir noch das Lied von Hillach, aus dem Verzagen heraus gedichtet, 547, den zweiten Vers. Wir haben am Dienstagabend einen sogenannten Abend der Begegnung. Wir haben die Schriftstellerin Frau Elisabeth Sauter-Dreisbach eingeladen, dass sie zu uns spricht über die Verantwortung, die wir als Christen im Blick auf unsere Kinder, Patenkinder und Enkel haben. Was wir der kommenden Generation schulden. An dieser Stelle versagen wir heute stark. Es gibt viele moderne Erziehungsentwürfe und immer wieder fällt das hin. Ich möchte Sie zu diesem Abend um 20 Uhr einladen und es ist auch wichtig, dass Sie da andere Leute einladen, denn das ist vielen Eltern heute nicht mehr bewusst. Sie meinen, das kann man dann irgendwo im Religionsunterricht sich selber überlassen. Das können Sie nie abtreten. Auch wenn Sie keine Kinder haben, da wo Sie irgendwo in Ihrer Nähe Kinder haben, das ist unsere Aufgabe als Christen, das, was wir Ihnen als Zeugnis weitergeben. Dienstagabend 20 Uhr, Mittwoch um 15 Uhr ist Nähkreis, beginnen. Nächsten Sonntag die Predigt. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Sie wissen, wir haben jetzt ja den frühen Anfang. Hoffentlich erbittert Sie das nicht. Am Anfang kann man sich über solche Kleinigkeiten ärgern und ein wenig missmutig werden. Es wäre schade, wenn wir uns da den Sonntag damit betrüben. Wenn sich's eingespielt hat, wird es eine Erleichterung sein. Wir haben dann 11:15 einen zweiten Gottesdienst für die, die den Sonntag gern etwas ruhiger anlaufen lassen. Abends um 20 Uhr am nächsten Sonntag möchte ich gern einige Lichtbilder zeigen und noch etwas aus dem Krankenhaus in Besa erzählen. Ich möchte Ihnen heute nur eines weitergeben, weil wir nochmal das Opfer für dieses Busch-Krankenhaus dort nehmen wollen, das ganz verlassen in Südtansania an der Grenze nach Mosambik liegt. Ich habe das nicht gewusst, wie diese beiden Ärzte vor jeder Operation den einheimischen Prediger holen und dem Patienten sagen, verstehen Sie es bitte, wir können keine Operation machen, ohne mit Ihnen vorher zu beten. Und dann lassen Sie diesen Prediger ein freies Gebet beten. Es sind ja viele Menschen, die sind Menschen des Islam oder ungläubige Animisten. Diese Ärzte sagen, meint ihr, wir könnten an einem Menschen etwas tun, ohne dass wir geführt sind von der Hand Gottes? Es ist ein Zeugnis, das hier geschieht. Und diese Ärzte sind und die Krankenschwestern schon in ihrem ganzen Auftrag fühlen sie sich als Missionare Jesu, nicht nur als solche, die einen Leib wieder in Ordnung bringen, sondern die Menschen die lösende Botschaft Jesu weitergeben. Dafür ist also heute unser Opfer bestimmt. Verstorben ist und in der vergangenen Woche bestattet worden Albert Hirt, 82 Jahre, früher im unteren Kienle 7, zuletzt im Altenpflegeheim in Heidenheim. Und Frau Martha Bullinger, 83 Jahre, Wächterstraße 7. Keiner von uns lebt sich selber. Keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Bevor ich Sie mit dem Segen entlasse, muss ich Ihnen noch was dazu sagen. Wir hatten in unserem Bibeltraining über Segen gesprochen. Sie können Segen, das Wort segnen, auch so übersetzen, dass Gott groß redet von uns, dass er Großes aussagt über uns. Wir gehen in eine Woche hinein, die manchmal schon am Sonntag ihre bangen Auswirkungen auf uns bringt. Und dann steht vor uns der Herr, der sagt, ich gehe mit dir, mein Segen geht mit dir, ich mache dich groß. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.